Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Hauptmann Michael Vossfeld von Radio Andernach, dem Einsatzradio der Bundeswehr. Willkommen bei Nachgefragt. Seit über 6 Monaten führt Russland bereits einen offenen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bislang galt es als der größte Erfolg der Ukrainer, den russischen Vormarsch abgewehrt bzw. verlangsamt zu haben. Wie kam es dazu? Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, Herr Brigadegeneral Dr. Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine hier in Berlin. Guten Tag, Herr General.
Guten Tag, Hauptmann Vossfeld. Sie sind neu hier, richtig?
Das stimmt. Ich freue mich auf das Interview. Es ist heute mein erstes Mal mit Ihnen.
Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Herr General, ich war tatsächlich etwas überrascht von dem Erfolg der Ukrainer im Osten Ihres Landes. War das für Sie auch überraschend oder vielleicht sogar absehbar?
Also die Ukrainer haben ja schon seit langer Zeit angekündigt, dass sie Gegenangriffe, dass sie Gegenoffensiven planen. Der Zeitpunkt, der Ort und natürlich auch die Erfolge, die unglaublichen Erfolge, die die ukrainischen Streitkräfte hier erzielt haben, das war dann in der Summe genommen schon überraschend. Ich hatte zufällig Gelegenheit, die letzten Tage selber in Kiew zu sein. Da ist natürlich eine unglaublich euphorische Stimmung jetzt in der Bevölkerung, aber auch in den Streitkräften. Und das, was da erreicht wurde, darauf können die ukrainischen Streitkräfte auch mit Recht stolz sein. Mir ist da so ein Satz von Präsident Zelensky vom Wochenende auch sehr markant in Erinnerung. Wir haben die Gegenoffensive nicht Anfang September begonnen, wir haben diese Gegenoffensive am 24. Februar begonnen.
Das sind auf jeden Fall Worte, die Eindruck machen. Jetzt haben die Russen in den vergangenen Monaten ja auch nur geringe Geländegewinne erzielen können. Wie kam es also dazu, dass die Ukrainer derart große und schnelle Erfolge vorweisen können? Liegt das auch an der strategischen List, einen Angriff im Süden anzukündigen und dann im Norden durchzuführen?
Also Überraschung ist natürlich das Kernelement für Erfolg im Gefecht. Und den Ukrainern ist da auf operativer Ebene ein Täuschungsmanöver gelungen. Da kann man nur sagen, à la Bonheur, ein Täuschungsmanöver, das man in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wenn man auf Konfliktgeschichte blickt, wahrscheinlich über so 3 Jahrzehnte, nicht gesehen hat. Das einzige Beispiel, das mir jetzt so spontan dazu einfällt, das ist die Angriffsoperation der alliierten Kräfte zu Beginn des Golfkrieges 1990-91. Das kann man in etwa damit vergleichen. Es ist, wie Sie richtig beschrieben haben, den ukrainischen Streitkräften gelungen, zunächst erstmal Druck im Süden auszuüben. Die russischen Streitkräfte sahen sich gezwungen, ihre Reserven in den Süden zu verschieben. Und dann durch sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit ist es gelungen, zunächst die Schwachstelle des Feindes auszumachen. Das ist die Nahtstelle der Verteidigung gewesen, da im Bereich Kharkiv. Es ist gelungen, die Kräfte unerkannt heranzuführen. Kräfte immerhin im Umfang von bis zu 3 Brigaden. Das ist so unsere Einschätzung. Man hat es geschafft, örtliche Kräfteüberlegenheit herbeizuführen im Verhältnis von bis zu 1:4. Und dann im schnellen Stoß mechanisierter Kräfte mit klarer Schwerpunktsetzung den Einbruch zu erzielen, zum Durchbruch auszubauen, sogar Verfolgung noch anzusetzen, das begründet diesen Erfolg der ukrainischen Streitkräfte. Und wenn man da von hinten drauf guckt, im Nachhinein drauf guckt, dann muss man fast sagen, da sind fast die ewigen Gesetze der Landkriegsführung angewandt worden, vorbildlich angewandt worden. Das war fast was fürs Lehrbuch.
Liegt es also tatsächlich an der Schlagkraft der ukrainischen Armee oder kann man der Aussage der Russen Glauben schenken, dass sie sich neu formieren möchten im rückwärtigen Raum?
Naja, neu formieren, das ist ja bei dem, was wir beobachten konnten, nahezu ein Euphemismus. Wir haben ja eher Fluchtbewegungen gesehen, teilweise stand das Essen noch auf dem Tisch. Wir sehen Waffen zurückgelassen, wir sehen Großgerät zurückgelassen, die Hauptwaffensysteme zurückgelassen. Man sieht ja nicht, dass man ausgewichen ist in vorbereitete Stellungen in der Tiefe, so wie wir das sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum bei der ukrainischen Verteidigung beobachtet haben. Insofern kann da nicht die Rede sein davon, dass es eine Umgruppierung war, eine geplante Umgruppierung. Die wird jetzt notwendig sein. Man wird die Verteidigung neu einrichten und vorbereiten müssen. Natürlich wird das Geschehen jetzt auch dazu führen, dass die Front verkürzt wird. Wir hatten ja bisher eine Front, die so eine Länge hatte von 1300 Kilometern. Das ist in etwa die zukünftige NATO- bzw. Finnland-Russland-Grenze. Das war zu keiner Zeit mit russischen Kräften hinterlegt. Das kommt jetzt erzwungenermaßen zu einer Frontbegradigung, die nach militärischem Sachverstand schon viel früher hätte erfolgen müssen.
Ist denn für den Erfolg der Ukrainer auch der Einsatz von westlichen oder auch deutschen Waffensystemen mitverantwortlich?
Das spielt sicher nicht eine große Rolle. Die Ukrainer haben ja auch immer gesagt, sie werden ihre Gegenangriffe, ihre Gegenoffensive erst dann beginnen, wenn sie ausreichend ausgestattet sind. Das scheint jetzt der Fall zu sein. Natürlich hatten sie auch eine Feuerüberlegenheit bei weitreichendem Feuer, insbesondere was die Präzision anbelangt. Wir denken da zum Beispiel an unsere Lieferung der Mars-Raketenwerfer, die ja punktzielgenau wirken können mit den Raketen, die wir mit dazu zur Verfügung gestellt haben. Sie kennen alle die Bilder aus den sozialen Medien, die auch unsere Panzerhaubitze im Feuerkampf zeigen. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, welche Panzerhaubitze, die französische, die britische, die niederländische oder die deutsche, welches Munitionsdepot oder welche Brücke zerstört haben. Aber ich glaube, ganz generell kann man schon sagen, dass die westlichen Waffensysteme einen entscheidenden Anteil auch an dieser Offensive haben, einen entscheidenden Anteil, aber nicht den ausschlaggebenden Anteil, weil den haben die ukrainischen Soldaten, die taktisch hervorragend mit hoher Moral, mit hoher Kampfkraft dieses Gefecht geführt und gewonnen haben. Dazu kann man ihnen nur gratulieren. Das hat man mir ausdrücklich in Kiew da im Ministerium auch bestätigt. Unter den eingesetzten Waffensystemen ist die Panzerhaubitze dort derzeit der Favorit. Jetzt müssen wir gucken, dass wir sie auch einsatzbereit halten. Die ist intensiv genutzt worden in den letzten Wochen und Monaten, kann man schon sagen. Seit Mai ist sie da im Gefecht und hat natürlich jetzt Einschränkungen der Einsatzbereitschaft. Und darauf ist jetzt die ganze Arbeit, unsere ganze Arbeit gerichtet, die Arbeit des Sonderstabes, dass wir hier Durchhaltefähigkeit erreichen und sehr schnell wieder eine hohe Einsatzbereitschaft unserer Panzerhaubitzen erreichen, damit die Ukrainer die zur Wirkung bringen können.
Sie sprachen ja auch schon an, die Russen haben ihre Stellung teilweise fluchtartig verlassen und jetzt ist auch von zurückgelassenem Material die Rede gewesen. Wie ist Ihre Einschätzung? Können die Ukrainer da schnell wieder brauchbar machen?
Das werden die machen können. Also normalerweise, wenn man ausweicht oder zumindest einigermaßen geordnet ausweicht, wird Material zerstört. Dazu muss man auch die Fähigkeiten haben, das muss man können. Das kann man teilweise sogar vorüben im begrenzten Maße. Dazu muss man die Mittel haben. All dies ist ganz offensichtlich nicht passiert. Wir hatten gestern eine Konferenz, eine Zusammenkunft der NATO-Verteidigungsminister oder einer größeren Gruppe von Verteidigungsministern. Da hat ein NATO-Verteidigungsminister gesagt, this is the biggest donation to the Ukrainian Armed Forces since the beginning of the war. Also die größte Schenkung, die größte Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte seit Kriegsbeginn. Man rechnet und wir haben Hinweise darauf, dass es vom Umfang her fast Brigadeniveau erreicht hat, Brigadeumfang erreicht hat. Und ich glaube, wir werden sehr schnell sehen, dass die Ukraine das für ihre Zwecke, für ihre Streitkräfte nutzbar machen wird, weil das in aller Regel auch Gerät ist, das in den ukrainischen Streitkräften eingeführt ist und dass man das sehr schnell gebrauchen kann und zur Wirkung bringen kann.
Dieser großflächige Erfolg der Ukrainer, wie schätzen Sie das ein, Herr General? Hat der Auswirkungen auf die russische Operationsführung? Können Sie uns das vielleicht anhand der Karte erläutern?
Das gucken wir uns am besten mal an der Karte an, genau. Also wir sehen hier auf dieser Karte sehr schön, wie weit sind die Russen am weitesten vorgekommen und das ist hier blau abgebildet. Das blau dargestellte Gebiet, das ist den russischen, ukrainischen Streitkräften gelungen, Anfang Mai zurückzuerobern. Zwischen Anfang Mitte Mai und dann September war im Prinzip an diesem Frontabschnitt Statik, keine Bewegung, keine Geländegewinne, keine Geländeverluste. Und jetzt sehen wir, was in den letzten Tagen gelungen ist, den ukrainischen Streitkräften zurückzuerobern. Auch die enorme Ausdehnung mit 65 Kilometer in der Tiefe und 130 Kilometer in der Nord-Süd-Ausdehnung. Damit, wenn Sie sich vor Augen halten, diese russische Angriffszange, die den Donbass quasi umfasst hat, damit sehen Sie, bei dem grau hinterlegten Gebiet ist im Prinzip die Nordnase der russischen Angriffszunge, die ist jetzt abgebrochen. Das heißt, es hat Auswirkungen für die russische Operationsführung. Die russische Operationsführung ist jetzt nur noch frontal oder aus dem Süden möglich. Es hat Auswirkungen für die ukrainische Operationsführung, die jetzt viel weiter auf die Versorgungslinien, auf die Reserven in das russisch besetzte Gebiet mit ihren artilleristischen Möglichkeiten, die sie ja jetzt auch hat, wirken kann. Und es wird Auswirkungen haben auf die logistische Durchhaltefähigkeit der russischen Streitkräfte. Kupiansk, und das sieht man hier sehr schön, Kupiansk ist ein entscheidender Eisenbahnknotenpunkt und die russischen Streitkräfte sind auf logistische Versorgung, insbesondere durch das Eisenbahnnetzwerk angewiesen. Sie verfügen nicht in dem Umfang über Straßentransportumfänge, Straßentransportfähigkeiten wie westliche Streitkräfte, stützen sich im Wesentlichen auf Eisenbahn ab. Und ein Verlust von Kupiansk ist oder wäre, Kupiansk gibt es noch letzte Kämpfe, das ist zumindest der heutige aktuelle Stand, würde zu entscheidenden Nachteilen bei der Durchhaltefähigkeit der russischen Streitkräfte führen.
General, ich hätte eine Nachfrage zu der Karte. Man sieht ja, die grünen Bewegungen stellen dann wahrscheinlich die Ukrainer dar. Genau. Können Sie vielleicht nochmal auf die roten Einzeichnungen eingehen?
Das zeigt die Ausweichbewegung der russischen Streitkräfte dar. Das WP steht für Withdrawal Under Pressure. Wobei das, wie ich eingangs gesagt habe, fast schon ein Euphemismus ist. Also von Ausweichen kann nach dem, was wir beobachtet haben, eigentlich kaum noch die Rede sein.
Jetzt gab es ja nicht nur Handlungen in diesem Bereich östlich von Kharkiv, sondern es wird auch von Explosionen auf der Krim berichtet, insbesondere von Flugplätzen. Dort sollen russische Flugzeuge zerstört worden sein. Welche Folgen könnte das haben?
Also das können wir so bestätigen. Operativ hat das nicht so weitreichende Folgen, aber natürlich psychologisch. Die Krim gehört nach russischem Verständnis, nicht nach internationalen und auch nicht nach internationalem Recht zu Russland, ist Teil des russischen Staatsgebietes. Die ukrainischen Kräfte sind in der Lage, auf das russische Staatsgebiet und ja nicht nur auf der Krim zu wirken. Das hat also insbesondere einen psychologischen Effekt. Operationell wird es natürlich etwas längere Anflugwege für die Luftkriegsmittel geben der Ukraine, wenn die insbesondere im südlichen Bereich zum Einsatz kommen. Man braucht mehr Kräfte, um zu sichern. Aber viel stärker ist natürlich die psychologische Wirkung der von Ihnen genannten Schläge gegen die russischen Luftstreitkräfte.
Herr General, warum sehen wir denn allgemein in den Medien oder auch in der Berichterstattung so wenig über den Einsatz der russischen Luftwaffe?
Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Der Krieg findet ja fast ohne Luftstreitkräfte statt. Das ist zumindest so unser Eindruck, unsere Wahrnehmung. Das hat eine ganze Vielzahl von Gründen. Also wir wissen, dass die russischen Streitkräfte ungefähr 550 Flugzeuge zu dieser Spezialoperation, wie sie das nennen, assigniert haben. Das würde nach unseren Einsatzgrundsätzen dazu führen, dass wir eigentlich so 1.000 bis 1.200 Sorties pro Tag, das sind Einsätze von Luftfahrzeugen, sehen müssten. Tatsächlich sehen wir nur 200 bis 300. Und auch ungefähr nur 10% davon sind der unmittelbaren Unterstützung der Landstreitkräfte gewidmet. Wir glauben, dass das mehrere Gründe hat. Der Hauptgrund sicherlich ist, dass zu Beginn des Krieges die ukrainische Luftabwehr nicht ausgeschaltet werden konnte. Man hat nicht Luftüberlegenheit oder Luftherrschaft herstellen können. Bis heute ist die ukrainische Luftverteidigung noch relativ intakt. Das ist ein Grund. Ein Grund ist sicherlich auch, dass man die eigene Luftabwehr nicht mit nach vorn gezogen hat im Verlauf der Operation. Ein weiterer Grund ist, dass die logistischen Schwierigkeiten sich auch auf die Luftstreitkräfte auswirken. Sie starten jetzt häufig von fremden Basen, nicht von ihren Heimatbasen. Das hat Auswirkungen auf die Durchhaltefähigkeit, auf die technische Instandsetzung, auf die Ersatzteile, die da jeweils zur Verfügung stehen. Aber ein ganz wichtiger Grund ist natürlich auch die Performance der ukrainischen Luftwaffe. Wir wissen, dass sie mit ihrem Flugzeug MiG-29 mittlerweile in der Lage sind, auch westliche Wirkmittel, westliche Raketen zu verschießen. Das machen sie ganz erfolgreich und das führt dazu, dass eine britische Fachzeitschrift neulich sagt, it's a mystery of the missing Russian Air Force in diesem Krieg.
Herr General, gibt es denn aktuelle Erkenntnisse über mögliche Gegenmaßnahmen der russischen Seite?
Also wir werden natürlich sehen, dass die russische Seite jetzt sich erstmal wieder konsolidieren muss. Das ist eine unglaublich schwierige Situation. Psychologisch, organisatorisch, hier die Verteidigung jetzt wieder zu stabilisieren, auf eine neue Verteidigungslinie festzulegen, diese Verteidigung auch vernünftig vorzubereiten. Man wird natürlich unter allen Umständen versuchen, die Verteidigung so vorzubereiten, dass das Minimalziel, nämlich den Donbass zu nehmen und die Landbrücke im Süden zu halten, dass dieses Minimalziel noch erreichbar zumindest scheint. Also das wird man in den kommenden Tagen und Wochen beobachten können. Gleichwohl muss man in dem Zusammenhang auch dazu sagen, die strategischen Ziele Russlands, die halte ich persönlich, halten wir nach unseren Beobachtungen für unverändert, nämlich die Zerstörung der ukrainischen Staatlichkeit, das imperiale Ausgreifen Russlands. Und auf der anderen Seite sind auch die ukrainischen strategischen Ziele unverändert, nämlich die vollständige Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine.
Herr General, jetzt ist ja mit dem Erfolg der Ukraine erstmals auch eine militärische Niederlage der Russen vorstellbar. Droht somit vielleicht auch der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen?
Also das wäre natürlich eine völlig neue Eskalationsstufe. Das wäre ein ungeheurer Zivilisationsbruch. Nach unserer Einschätzung würden sich dann alle Partner von Russland abwenden, die wenigen Partner, die Russland noch hat. Russland wäre völlig isoliert und wir haben derzeit keinerlei Hinweise, dass so etwas vorbereitet wird.
Welche Waffenlieferung braucht die Ukraine denn derzeit am nötigsten? Was ist da Ihre Einschätzung? Sie waren ja gerade erst in Kiew.
Also wir stimmen uns aufs Engste ab, was die ukrainischen Streitkräfte brauchen. Das wird auch auf militärischer Ebene sehr, sehr eng ausgetauscht. Das entspricht nicht immer dem Austausch über die Medien. Wir wissen auch, dass sich der ukrainische Bedarf immer wieder an die laufende Operationsführung anpasst. Ich will Ihnen mal ein gutes Beispiel geben. Vor einigen Wochen haben wir uns unterhalten und im Kampf um Severodonetsk und Lutschansk über die Flussübergänge. Da brauchten die ukrainischen Streitkräfte insbesondere Amphibien. Das war eine Fähigkeit, die bei uns so knapp ist, so einmalig ist, dass wir da nicht sofort unterstützen konnten. Jetzt verändern sich mit den Gegenangriffen die operationellen Forderungen. Jetzt geht es darum, kleine Gräben, Flusseinschnitte zu überwinden. Dazu geeignet ist zum Beispiel ganz hervorragend unser Brückenlegepanzer Piwa. Den können wir bereitstellen aus Beständen, die noch in der Industrie vorhanden ist. Den stellen wir bereit. Wir bilden daran aus und in wenigen Wochen werden die ersten Piwa die ukrainischen Streitkräfte unterstützen können. Generell ist dann das Thema, wie können wir die ukrainischen Streitkräfte mit Material unterstützen, eins, dass wir uns bei jeder einzelnen Frage sehr, sehr genau angucken und immer abwägen, wann wäre das Material, wann stünde das Material der Ukraine zur Verfügung, was bedeutet das für unsere eigenen Einsätze, für die einsatzgleichen Verpflichtungen, aber auch für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr generell. Was bedeutet das für unsere Ausbildungsfähigkeit? Was bedeutet das für unseren Fähigkeitserhalt? Weil es ist ja nicht so, dass wir gewisse Zahlen haben wollen, um der Theorie willen, weil es darum geht, auf dem Papier NATO-Forderungen zu erfüllen, sondern wir brauchen das Gerät zur täglichen Ausbildung, um unsere Fähigkeiten in den Streitkräften zu erhalten.
Ja? Herr General, wie würden Sie die Ausbildung denn beschreiben mit den schweren Waffen, die schon angesprochen wurden?
Denn wenn wir Ausrüstung jetzt abgeben, selbst in den Fällen, in denen wir sie unmittelbar nachbestellen können, in denen wir sie unmittelbar nacheinkaufen können, wird es immer dauern, weil es Manufakturstücke sind, 3, 4, 5 Jahre, bis diese Ausrüstung für die Ausbildung unserer Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung steht. 3, 4, 5 Jahre, das ist im Prinzip eine Ausbildungsgeneration, für die dann dieses Gerät nicht zur Verfügung stehen würde. Und diese Überlegungen müssen in diesen Abwägungsprozess mit einbezogen werden. Ich will Ihnen auch ein Beispiel geben, weil nämlich sonst das Gerät von Einheit zu Einheit verschoben werden muss und wir dann natürlich einen Abfall im Ausbildungsstand in unseren Fähigkeiten haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben hier so hochmodernes Gerät, bei dem man das gut zeigen kann. Und ich mache mal auf dieser Achse den Ausbildungsstand. Und auf dieser Achse die Zeit. Als ich Brigadekommandeur geworden bin, hatte unsere Brigade den Auftrag, wir sind die VJTF-Brigade, also die schnelle Speerspitze der NATO-Verlegebereitschaft innerhalb von 5 bis 7 Tagen, hätten wir herzustellen gehabt. Und wir hatten eine Panzerkompanie in unserem Großverband, die hatte den höchsten Ausbildungsstand, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Die waren zertifiziert, national, international und konnten nahezu alles. Das Problem war nur, dass ich diese Kompanie überhaupt nie in meiner Zeit als Brigadekommandeur auf dem Kampfpanzer gesehen habe, weil sie für den Folgeauftrag der Nachbarkompanie ihr Personal, ihr Material abgeben musste. Und infolgedessen der Ausbildungsstand natürlich sehr schnell sank. Zur gleichen Zeit hat die Nachbarkompanie angefangen mit dem Üben in Stellung gehen mit dem Kampfpanzer. Und diese Kompanie haben wir durch Material und Personal vom linken Nachbarn mit hohem Aufwand innerhalb von 14 bis 16 Monaten auf einen Ausbildungsstand gebracht, um die in die Verpflichtung, einsatzgleiche Verpflichtung EFP, Enhanced Forward Presence, zu gehen. Und wenn Sie diese Kurve noch einmal weiterspinnen, so hat auch die nächste Nachbarkompanie einen vergleichbaren königlichen Weg gemacht. Aber wir brauchen natürlich nicht immer eine einsatzbereite Kompanie zur Zeit. Wir brauchen einsatzbereite Verbände, wir brauchen einsatzbereite Großverbände, die in der Lage sind, auf entsprechende Lageentwicklungen auch kaltstartfähig zu reagieren. Und diese Abwägungsentscheidungen zwischen Abgabe von Material, zwischen eigener Einsatzbereitschaft, zwischen eigener Ausbildungsfähigkeit, die müssen jedes Mal auch in enger Abstimmung mit unseren Partnern und Alliierten getroffen werden.
Jetzt kommt es ja bei einer fähigen Kampftruppe nicht nur auf das Material an, sondern auch auf das Können der Soldaten. Aus der Community erreichen uns dazu immer mehr Fragen oder immer wieder Fragen zum Thema Befehlstaktik und Auftragstaktik. Können Sie denn Unterschiede erkennen in der Kriegsführung der Russen und der Ukrainer hinsichtlich Befehls- und Auftragstaktik?
Also was sind Befehlstaktik, was ist Auftragstaktik? Befehlstaktik ist, ich kriege einen bestimmten Befehl, diese Stellung zu halten, und den führe ich aus, egal was passiert, egal was um mich herum passiert, isoliert. Und dann führt das natürlich dazu, wenn diese Stellung nicht mehr zu halten ist oder wenn um mich herum Dinge geschehen, die ich nicht beeinflussen kann, dass es dann gewissen Kaskaden, gewissen Schneeballeffekt gibt. Und wie wir das zum Beispiel gesehen haben jetzt in Kharkiv, beim Zusammenbruch der ganzen Front, dass sich dann sehr schnell alles auflöst, weil keiner in der Lage ist, flexibel auf die Situation zu reagieren. Bei der Auftragstaktik, da ist es so, sie kriegen ein gewisses Ziel und müssen dieses Ziel mit Kräften und Mitteln, die sie zur Verfügung haben, erreichen. Wie sie das erreichen, ist ihnen überlassen. Als Führer vor Ort, mit dem Blick ins Gelände, mit der notwendigen Flexibilität zur Entscheidung, mit der Verantwortung natürlich auch zu entscheiden. Sie können die Verteidigung mal zurücknehmen, Sie können, wenn es sich anbietet, einen Gegenstoß führen. All das ist in Ihrem Ermessen als militärischer Führer. Das erfordert natürlich einen höheren Ausbildungsstand. Das ist eine Frage auch des Charakters und der Moral, und vor allem ist es eine Frage des Vertrauens zwischen Führern und Geführten. Und wir erkennen schon, dass die Auftragstaktik ein ganz wesentliches Ausbildungsthema in den letzten Jahren der NATO-Verbündeten für die Ukraine waren, die da viel Ausbildung betrieben haben, und die Wirkung, glaube ich, können wir jetzt beobachten.
Kann man also zusammenfassen, dass die Ukraine eher nach Auftragstaktik handelt und die Russen vielleicht eher in der Befehlstaktik verweilen?
Das beobachten wir.
Herr General, ich würde Ihnen gerne noch eine Frage aus der Community vortragen. Sie lautet: Kann dieser Krieg in der Ukraine überhaupt absehbar militärisch beendet werden? Immerhin verfügt Russland über viele Ressourcen. Demgegenüber wird die Ukraine von vielen westlichen Ländern stark unterstützt, sodass man scheinbar in einen Abnutzungskrieg sich hineinbegeben hat, der konventionell kaum gewonnen werden kann. Was sagen Sie zu dieser Aussage?
Also jeder Krieg wird immer am Verhandlungstisch beendet. Immer am Verhandlungstisch. Es ist immer nur eine Frage der Zeit und zu welchem Preis. Und wir haben ja über die strategischen Zielsetzungen der Ukraine und Russlands gesprochen. Die sind derzeit deutlich unvereinbar. Wir werden jetzt beobachten, dass Krieg auch ungeheuer dynamische Entwicklungen mit sich bringt. Wir werden beobachten, dass er nicht linear ist. Also das wird jetzt nicht einfach so weitergehen. Und deshalb wäre jetzt jeder Blick in die Kristallkugel deutlich unprofessionell. Aber eines muss uns auch klar sein, wenn wir jetzt in den letzten Minuten so viel über Taktik und was passiert auf dem Boden gesprochen haben. Jeder Tag, der dieser Krieg länger dauert, vergrößert das Leid, das für Menschen entsteht.
Vielen Dank für Ihre Ausführung, Herr General. Mit diesem Ausblick würde ich mich auch gern von Ihnen verabschieden.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt. Bleiben Sie interessiert.